Hallo, wir sind Florian und Annalisa und ihr hört den Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern natürlich auch aus unserem Schreibleben. Und ja, mit diesen Neuigkeiten fangen wir gleich mal an. Und ja, da an dich die Frage, Annalisa, was hast du im letzten Monat so geschafft, was deine Schreibprofession angeht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so ein Monat um ist und du dir überlegst, so was habe ich eigentlich im letzten Monat gemacht? Und dann ist die Antwort darauf, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß, dass ich dauerhaft beschäftigt war, dass ich sehr viel zu tun hatte, dass ich die ganze Zeit irgendwie übermüdet war, weil viel zu viel zu tun gibt. Ja, kein Plan, was ich im letzten Monat gemacht habe. Ich glaube, ich habe primär lektoriert, aber ich war auch viel unterwegs. Das heißt, ich habe am Ende vom Schreiben mäßig, glaube ich, gar nicht so viel gemacht, weil ich viel anderes zu tun hatte. Aber dafür habe ich, glaube ich, ein bisschen meine ganzen Aufträge abarbeiten können und kann jetzt im Oktober wieder mehr schreiben. Und ich würde sagen, das ist erstmal ein sehr guter Ausblick für mich. Und ja, und was hast du Schönes gemacht?
Ich habe ein paar Artikel geschrieben und sie auch fertig gekriegt. Das sollte man vielleicht immer dazu sagen. Habe ein anderes nicht schreibbezogenes Projekt beendet. War eine Veranstaltung. Und ja, da habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Und ich habe, wie es halt so ist, professionell prokrastiniert und über neue Podcast-Formate nachgedacht. Aber auch gedacht, um Gottes Willen, das kann doch nicht sein, das dauert doch alles wieder und Zeit und Naja, das war dann so, mein Arbeitsalltag. Ich hoffe jetzt vielleicht, dass so in der Endjahresrallye noch mal ein bisschen mehr ins Schreiben kommt. Ich lasse mich da überraschen. Also ich habe jetzt so das Gefühl, dass ich auch so ja größere Brocken abgearbeitet habe. Also auch was du bei dir so ein bisschen hattest, wo du sagtest, du hast jetzt so Aufträge abgearbeitet, ne, dass ich da jetzt auch ein Stück weiterkomme.
Die wichtige Frage ist, planst du beim Nano mitzumachen? Für die Leute, die nicht wissen, was Nano ist, das ist die Abkürzung vom NaNoWriMo, was die Abkürzung für National Novel Writing Month ist. Das ist im November quasi so eine Aktion von ganz vielen Schreibenden, die zu Hause in ihrer eigenen Kammer, aber alle zusammen quasi jeweils für sich einen Roman schreiben wollen. Das ist so ein ganz, ganz Riesending in der Autorenbubble.
Ja, die klare Antwort ist, bis eben hatte ich es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und glaube, ich will auch nicht, weil ich schaffe es einfach zeitlich im November wahrscheinlich nicht, dass ich einfach sagen muss, nee, also ich will schon schreiben, aber es ist immer schön, wenn du dann doch die 50.000 Wörter schaffst im November, ne? Aber ich schaffe es, glaube ich, einfach ja nicht.
Ja, das Leben kommt da ganz oft einfach zwischen rein und tatsächlich wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch bei mir das erste Mal sein, dass ich nicht beim Nano mitmachen kann, obwohl ich Vollzeit selbstständig bin. Und ja, mal gucken. Also ich hoffe sehr, dass ich es dann am Ende doch schaffe, aber es wird sehr eine spontane Sache bei mir, weil ich ein großes Lektoratsprojekt reinbekomme für den November. Und mal gucken, ob ich dann zwischendrin noch schreiben kann.
Ja, das heißt, ich muss dieses Jahr doch mitnehmen, um dich praktisch in NaNoWriMos irgendwann zu überholen, ja?
Ja, genau. Also ich werde es trotzdem versuchen und ich bin auch für die ersten, also das erste Wochenende bin ich tatsächlich auch auf einem Write-In. Meine Schreibgruppe hat beschlossen, wir haben richtig Bock drauf. Und weil ja wir in Thüringen sind, ist der 31. Oktober, ist frei, also ist ein Feiertag. Und dann der 1. ist ein Freitag. Und das heißt, wir haben beschlossen, dass wir am 31. dann, wir haben so ein kleines Schlösschen gemietet, zu 10. da einfach in so ein Schlösschen fahren und dann einfach von diesem halt dann Mitternacht am 1. Bis zu dem irgendwie Mittag vom Sonntag durchschreiben. Und es gibt schon ein paar Leute in der Gruppe, die da Spaß gemacht haben, dass sie von mir erwarten, dass ich bis dahin dann die 50.000 geschrieben habe. Ich bezweifle es, aber wir werden es sehen. Ja, dann von Büchern, die wir selber schreiben, zu Büchern, die wir gelesen haben. Was ist das erste Buch, was du uns vorstellen willst, mitgebracht hast?
Ja, mein erstes Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, habe ich geschenkt bekommen. Was ich immer ziemlich toll finde, weil man dann plötzlich auch Bücher liest, ja, die man vielleicht selber nie auswählen würde im Laden, sondern einfach so, ja, so ein bisschen überrascht wird. Und es handelt sich um das Buch Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Daniel Glattauer, der ist kommt aus Österreich. In der Wikipedia steht so der schöne Satz, dass er 1978 maturierte. Ich habe dann überlegt, wie heißt das im Deutschen? Abiturierte man dann? Oder, naja. Aber hat dann ja als Journalist gearbeitet, Kolumnen gemacht, Gerichtsreportagen und war auch fürs Feuilleton zuständig und hat dann angefangen, irgendwann Romane zu schreiben. Und dieser Roman Gut gegen Nordwind ist auch sein Roman, in dem er dann sozusagen den Durchbruch geschafft hat. Also der Roman an sich ist irgendwie in, ich glaube, 28 Sprachen übersetzt worden und wurde auch verfilmt mit Nora Tschirner. Aber ja, worum geht's eigentlich? Es ist ein, man sagt, es ist ein sogenannter E-Mail-Roman. Und wir haben halt, verfolgen halt die ja, E-Mail-Korrespondenz von zwei Leuten, nämlich einmal von Emi Rota und Leo Leike. Sie möchte eigentlich eine Zeitschrift kündigen, hat die Mailadresse falsch ausgewählt und schreibt dann mit diesem Leo Leike dann immer mehr. Und sie nähern sich dann halt ein bisschen an und um da ein ganz bisschen zu spoilern, es kommt auch relativ früh raus, dass halt die Emi halt verheiratet ist, glücklich verheiratet. Und da ist natürlich dann gleich so eine Art ja Konflikt. Und die beiden, ja, man spürt dann förmlich so die Sehnsucht, die dann durchkommt, wie die Beziehung immer enger wird. Aber sie sehen sich halt nicht. Ne? Sie schreiben immer nur hin und her und das Ganze ist halt wirklich in Form von Mails geschrieben, was es an manchen Stellen noch ein bisschen schwierig gemacht hat, wenn man da nicht aufgepasst hat, herauszufinden, welche Mail jetzt von wem ist, weil da manchmal nur A, W und R steht und wenn man dann halt nicht weiß, was da, wie das so zugeordnet ist, ist es dann ein bisschen schwierig. Aber es ist halt sehr, ja, wirklich ein Mail-Austausch dann. Und es wirft dann halt auch einige Fragen auf. Also zum Beispiel die Frage, wo beginnt ja Betrug in der Beziehung? Das muss ja nicht irgendwie heißen, dass man unbedingt halt im Bett landen muss. Das kann ja schon vorher passieren auf emotionaler Ebene oder auch auf körperlicher Ebene durch gewisse Gesten etc. Und was die beiden halt auch machen, ist, sie verlieben sich halt einfach ja durch die Anwesenheit des anderen in Gedanken. Und aber da ist halt noch ein anderer, ne? Da ist halt immer noch ihr Mann und sie hat auch eine Familie. Und man fragt sich halt, oh Gott, wie geht das aus? Wie geht das aus? Wie geht das aus? Und am Ende kann man halt wirklich sagen, das Ende ist, fand ich ziemlich gut, abrupt, aber gut. Und ich war danach doch echt ein bisschen baff und habe dann halt noch so ein bisschen in die Leere geschaut und das verarbeitet. Es gibt einen zweiten Teil, den habe ich noch nicht gelesen. Wobei das Buch, finde ich, kann für sich halt auch alleine stehen. Und der zweite Teil, der soll so, ja, manchmal ist es vielleicht besser, also der ist auch wohl relativ gut, aber manchmal soll es wohl besser sein, halt auf den zweiten Teil irgendwie zu verzichten. Und das ist in dem Fall so ein bisschen wohl da die Sache. Aber ich werde ihn, denke ich, auf alle Fälle noch lesen, weil mich dann doch interessiert, wie geht's mit dieser Geschichte und weiter und zu welcher Lösung kommen sie dann vielleicht im zweiten Teil, nachdem der erste Teil halt so geendet hat, wie er geendet hat. Und ich finde, also die Figuren sind auch sehr, sehr gut ausgearbeitet. Man kann mit den Figuren wirklich ja mitfiebern und machen und tun und ist alles sehr, sehr schön, interessant und ich kann es eigentlich empfehlen. Und durch diese E-Mail-Struktur kannst du halt mal so zwei, drei E-Mails von den beiden lesen und dann kannst du halt wieder dich deinem Leben widmen und liest halt später wieder einfach weiter. Also du hast jetzt nicht irgendwie so übermäßig große Kapitel oder so, sondern alles ist so ein bisschen kleinteiliger zu lesen und das ist sehr, sehr angenehm. Ja, es gibt dann auch so Adaptionen fürs Theater und für Hörspiele. Also man kann dieses Buch auch in anderen Formen konsumieren. Aber mir persönlich, also die Buchform fand ich eigentlich, glaube ich, ist für mich so das die bessere Form dann. Ich bin mal gespannt, vielleicht gucke ich den Film noch dazu. Aber erst nachdem ich den zweiten Teil gesehen habe, denke ich, gelesen habe. Und also es hat mir sehr gut gefallen. Ich würde es mir wahrscheinlich so nicht kaufen, weil dann halt irgendwie ja doch irgendwie, keine Ahnung, Gott, so Liebesgeschichte, da ist ja dann irgendwie, sagt man so, auch will ich vielleicht gar nicht, ne? Aber man liest es dann und steckt dann halt doch irgendwie drin und macht sich dann halt auch während des Buches so seine Gedanken über diese ganze Situation, wie die Protagonisten damit umgehen und was sie eigentlich tun und ob sie vielleicht auch andere damit ja in Mitleidenschaft ziehen.
Dass du dieses Jahr noch ein Romance-Buch vorstellst, hätte ich wirklich nicht erwartet.
Überraschung.
Sehr cool. Tatsächlich ist das auch eins der Bücher, was schon ewig auf meiner To-Read-Liste steht, weil ich die Idee super spannend finde. Was mich bis jetzt halt immer abgeschreckt hat, ist dann tatsächlich dieses, dass es aufgebaut ist wie so E-Mails und ich dem super schnell überdrüssig werde. Also es gibt so ein paar, gibt ja so ein paar Bücher, wo das einfach mal hin und wieder drin vorkommt und da habe ich dann immer super schnell zu viel davon, vor allen Dingen, wenn man es dann als Hörbuch hört oder so, weil ich bin irgendwie in letzter Zeit voll auf dem Hörbuchtrip. Dementsprechend. Aber wenn du sagst, das ist gut, dann muss ich das mal auch vielleicht demnächst mal lesen. Und ich werde definitiv auch noch den Film gucken, aber ich will eigentlich zuerst das Buch lesen.
Was den Film angeht, sie kommunizieren ja nur per Mail. Und ich glaube, im Film wird vieles vorweggenommen, was praktisch einfach durch das ein Film präsentiert halt Bilder. Ne?
Ja.
Und da würde ich dann wirklich empfehlen, erst das Buch lesen, weil da gibt es halt so ein paar Szenen. Ich weiß nicht, wie die das im Film gelöst haben, weil das so, im Film sehe ich das dann vielleicht, ne? Aber in dem Buch halt nicht, dann weiß ich halt nicht, wer da ist und so eine Geschichte. Ne? Also das ist, ich gucke mir den Film wahrscheinlich noch an und dann werde ich das mal herausfinden, wie es da gelöst ist. Aber erst das Buch, würde ich sagen, bei der Geschichte.
Ist es denn so eine absolute, so eine Übertragung? Weil oft wird ja, vor allen Dingen, wenn sowas passiert, also dass man in Buchformat das anders funktionieren würde als im Filmformat, dass einfach nur die Idee übernommen wird und nicht die Handlung an sich oder sehr viel abgewandelt ist. Weißt du, wie nah der Film am Buch ist?
Ich weiß es wirklich nicht, das muss ich noch rausfinden. Ich wusste halt nur, dass es einen gibt. Witzig ist, die beiden, die da praktisch die Hauptprotagonisten spielen, Nora Tschirner und der Schauspieler dann, die waren wohl mal ein Paar, wenn ich das gossipmäßig richtig gehört habe, was auch wieder sehr, sehr interessant ist, aber das nur so als völlig sinnfreier Funfact. Was mich noch interessiert würde, du sagtest vorhin, so E-Mail macht dich irgendwie überdrüssig oder dass dich das irgendwie überdrüssig macht. Was genau ist dann so der Part, wo du sagst, oh, das macht mich überdrüssig?
Mit dem ganzen AW und so weiter und dann, dass man super schnell, also teilweise ist es ja, dass man dann ewig lang dann immer noch die, also vor allen Dingen im Hörbuch, dass du dann immer noch so hast, so Person A @ Person B und dass das halt alles immer aufgeschlüsselt wird und dann die Uhrzeiten noch und so weiter, dass du das Gefühl hast, dass da extrem viel um diese E-Mail noch herum gesagt wird, was du eigentlich für den was einen eher im Lesefluss stört.
Hm. Ja, kann ich verstehen an einer Stelle. Apropos an der Stelle, ja, welches Buch hast du uns denn heute hier mitgebracht?
Ich habe mal wieder ein Vampirbuch. Wer hätte das gedacht?
Das ist auch sehr überraschend. Also das ist ja fast so überraschend wie mein Romans Buch heute.
Es ist tatsächlich ein Zweiteiler. Der erste heißt Broken by Darkness und der zweite Broken by Daylight von Jella Banks. Und ich mag die total gerne. Normalerweise bin ich ja voll in diesem Royal Vampire, diesmal tatsächlich nicht. Diesmal ist es quasi nur, dass Vampire reicher sind. Wir haben wieder eine Blutmarkt, also eine Person, die angestellt, also die Frau wird quasi als lebende Blutbank benutzt, mehr oder weniger. Und der Vampir und die Blutmarkt verlieben sich, wer hätte das anders gedacht. Aber was ich an der Duologie so gut finde, das Problem ist, ich kann davon nicht viel erzählen, weil ich sonst sehr viel Spoiler, weil im ersten Teil ist es tatsächlich sehr viel, erstmal nur so dieses relativ Normale, also dass es halt, dass sie da hinkommen, dass sie sich verlieben, das und so weiter und dass halt so ein bisschen diese Beziehung ausgebaut wird und dann im letzten Viertel, im letzten Drittel von dem ersten Teil passiert so viel, womit ich auch nicht gerechnet habe. Und dann ist der zweite Teil ist so ein Schlag auf Schlag, was alles so, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt nicht das ganz Normale. Also was wahrscheinlich noch am normalsten ist, ist, dass sie an sich in der Widerstand, ist glaube ich das falsche Wort, aber es wird quasi eine Revolution gegen Vampire, ist in Planung und sie ist da irgendwie mit involviert. Wie genau, sage ich, verrate ich nicht, weil das ein Riesenspoiler ist. Und dann passieren halt noch ein paar andere Dinge, die, wo ich sage, die sind gar nicht so, passieren gar nicht so oft. Ich habe zum Beispiel bis jetzt noch kein Buch gelesen, wo es dann früher oder später darum geht, ob sich Vampire mit Menschen fortpflanzen können. Spielt eine relativ große Rolle im zweiten Teil. Ansonsten würde ich sagen, es sind sehr viele, sehr typische Sachen, die einfach passiert. Was aber hier tatsächlich untypischer ist, dass der Vampir quasi schon sich mehrfach auch in Menschen verliebt hat und schon mehrfach mit denen zusammen war und aus verschiedensten Gründen das nicht funktioniert hat. Meistens ist es ja, wenn du so ein Vampirbuch hast, wo dann ein Teil Vampir, ein Teil menschlich ist, ist, dass quasi der Vampir sich vorher noch nie richtig geliebt hat oder sowas. Und wie gesagt, hier ist es halt tatsächlich, dass er vorher auch schon Beziehungen hatte, dass er auch vorher schon mit ein oder zwei Frauen den Ort sogar schon die Unsterblichkeit angeboten hat und aus verschiedenen Gründen kam es dann nie dazu. Deswegen kann man davon halten, was man will. Aber sehr nah zu den anderen Büchern, die ich so habe. Ja.
Man verzeihe mir das super schlechte Wortspiel, aber aus Sicht des Vampirs ist es dann ja auch immer eine Geschmacksfrage, ob das mit der Beziehung funktioniert.
Ja, das frage ich mich tatsächlich sowieso immer, weil die meisten, also das ist ja so oft einfach so, dass in diesen Konstellationen von Beziehung der Vampir total auf das Blut von dem Menschen abfährt. Also total. Und dann ist irgendwann, früher oder später, kommt dieser Punkt, an dem dann dieser Mensch verwandelt wird. Und dann bin ich immer so, funktioniert diese Beziehung jetzt immer noch, wenn vorher quasi alles, was euch zusammengehalten hat, ihr Blut war und jetzt ist sie ein Vampir? So, ja.
Ja, ich verstehe schon. Ich kann vielleicht auch noch was zum Vampir-Thema beitragen. Also erstmal, ich finde es ja erstmal gut, weil du sagtest so, dass da relativ viel gespoilert wird. Ich mag es mal, wenn halt, ja, ich habe mal... altes Thema in dem Sinne, ne? Aber da dann irgendwie doch neue Ideen reingebracht werden, so hörte sich das jetzt an, was du ja erzählt hattest, ne? Das mag ich dann immer, wo du sagst, oh, schön, mal ein ganz anderer Spin und erweitert dann vielleicht auch so diese Mythologie oder was weiß ich, ne, wie auch immer.
Ja. Wie gesagt, also der erste Teil ist ziemlich normal, würde ich sagen, und der zweite ist dann extrem viel, aber mit ganz vielen Dingen, die ich nicht erwartet habe oder die nicht so normal sind, aber sehr angenehm insgesamt.
Ja, ich kann auch was zum Vampir-Thema beitragen. Ich habe vor ein paar Tagen oder Wochen mittlerweile in geistiger Umnachtung den ersten Twilight-Film gesehen.
Oh boy.
Ich muss sagen, das ist ja furchtbar. Also ja. Jetzt nicht irgendwie, weil das irgendwie Teenie-Stoff ist oder so, ne, sondern ich habe überhaupt nicht verstanden, warum sie sich in ihn verliebt hat. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Da ist, also ich weiß nicht, ist das im Buch vielleicht besser oder so?
Ich habe die Bücher tatsächlich nicht gelesen.
Ich konnte akzeptieren, dass Vampire in der Sonne glitzern. Ist in Ordnung.
Das kannst du akzeptieren?
Das kann ich akzeptieren, aber ich habe nicht verstanden, warum sie ihn liebt und umgekehrt, weil das war irgendwie so, ja, wir müssen uns irgendwie lieben. Also es ist irgendwie, es kam überhaupt nicht rüber, woraus diese Anziehungskraft besteht, warum sie, wie sie zueinander gefunden haben. Also das war so völlig so, hä? Oh ja, verstehe ich nicht.
Er ist mysteriös, das reicht schon. Und sie riecht gut. Das ist alles.
Ja, nee, das war, also es ist ganz, ganz furchtbar. Und dann haben die da noch mehr Filme von gemacht, habe ich gehört. Also
ja, ich glaube, es sind 4 oder so.
Ja, also ja, das ist meine kurze Filmkritik an der Stelle.
Also tatsächlich, ich habe alle Filme geguckt, alle 4 Stück. Es wird nicht besser. Ich würde sagen, der erste ist der beste.
Ach du Scheiße.
Aber es kommen dann noch Werwölfe dazu.
Ja, das wusste ich ja im ersten Teil schon, wer der Werwolf ist. Also das ist ja sehr offensichtlich, wie ich finde, wenn man so ein bisschen irgendwie weiß, ja. Dann ist das ja.
Ja, und was hast du für uns als zweites Geschichte mitgebracht? Auch Vampire?
Zombies kommen in dem Buch vor. Ich sage erstmal, wie das Buch heißt, ohne den Autor zu nennen. Und da muss man jetzt ganz genau hinhören. Es heißt Völlig nerdiges Wissen. 42 höchst zufällige und äußerst wissenswerte Tatsachen über unsere Welt, das Universum und den Nacktmull. So, jetzt muss man wissen, dieses völlig wird mit F geschrieben. Und jetzt muss man wissen, dass der Autor ist Jens Völl. Damit ergibt das dann plötzlich wieder Sinn. Also praktisch sein nerdiges Wissen. Und er ist praktisch, hat Psychologie studiert und ist dann nach Amerika gegangen und hat dort als Postdoc gearbeitet. Hat dann so Richtung Neuropsychologie weitergemacht und ist seit 2017 auch in der Wissenschaftskommunikation, war dann Teil des MyLab-Teams und auch bei MySync X, was im ZDF Neo läuft, mit dabei und arbeitet da praktisch in diesem Team mit und hat dann ein Buch veröffentlicht. Völlig nerdiges Wissen. Und das ging sogar bis auf die Spiegel-Bestsellerliste der Kategorie Sachbuch. Und er redet halt über unterschiedlichste nerdige Themen. Und auch über das Nerdsein an sich. Also es wird halt darauf eingegangen, dass halt Nerd nicht irgendwie heißt, ich bin ein überheblicher, ne, was weiß ich, Film-Nerd oder so, ne? Und so nach dem Motto, hier in der Szene von Herr der Ringe hat Viggo Dings sein Zeh gebrochen, ne? Und ach, das wusstest du nicht, ja, wie kannst du nur, ne? Sondern so, es ist mehr so ein, wie er drückte das so schön aus, das Wissen, was wir haben, ist ein Kreis, ne? Und wir überschneiden uns mit unserem Kreis, mit anderen Kreisen, also den anderen Leuten halt, ne? Und deshalb haben wir eigentlich immer uns halt tolle Dinge zu erzählen über Dinge, die der andere halt noch nicht weiß. Und ja, er redet halt über unterschiedlichste Probleme, zum Beispiel über Probleme der Spieltheorie oder den Mexican Standoff, aber alles sehr, sehr, ja, gut erzählt, auch ja, für, ich sag mal, uns Normalos heruntergebrochen, dass wir das auch verstehen. Zum Beispiel, wenn du einen Mexican Standoff hast, ne, so drei Leute, die gegenseitig mit ihren Revolvern aufeinander zeigen und du darfst zuerst schießen und die anderen beiden sind sehr gute Schützen, dann ist es aus statistischer Sicht am besten, wenn du mit deiner Pistole nach oben schießt. Dann überlebst du ihn wesentlich wahrscheinlicher. Und er erklärt natürlich dann auch...
Was? Wieso?
Ja, warum? Das möchte ich an der Stelle auch gar nicht verraten. Da können wir uns dann alle drüber nachdenken, warum das so ist. Aber es ist dann ziemlich einleuchtend. Und auch sehr, sehr kurzweilig, also auch mit den Fußnoten, die da immer dranhängen, dann an den jeweiligen Sätzen oder so. Das ist dann immer sehr schön.
Oh mein Gott, ich habe eine Theorie.
Können wir ja gleich zu kommen. Auch so archäologische Entdeckungen, die ja halt gar nicht so bekannt sind, ne? So gegen die halt Stonehenge zum Beispiel super, super jung wirkt, ne? Und voll hippiehaft, ne? Und dass es aber schon irgendwie Kultur gab, tausende Jahre davor, ne? Solche Sachen halt. Und die man halt gar nicht so auf dem Schirm hat, wo man sagt, ach du Scheiße, warum sehe ich sowas nicht in den Medien, weil das zum Beispiel relativ neue archäologische Sachen sind und Wissenschaftskommunikation halt immer so ein bisschen ja ein Problem damit hat zu sagen, okay, ja, wir haben hier was erforscht, ne, aber wir wissen halt noch nicht genau und sondern es ist halt noch alles im Fluss, während ich bei anderen Themen halt, die wir so in der Schule, sag ich mal, schon gelernt haben, da weiß man halt schon ja relativ genau, weil man da halt schon seit Jahrzehnten vielleicht irgendwelche Sachen ausgegraben hat. Und es werden dann, ja, insgesamt gibt es so 42 Kapitel, wo er halt immer in jedem Kapitel interessante Dinge erzählt, also alles Mögliche von Schleimpilzen über hier so kleine Tierchen, die in unserer Haut wohnen und andere Themen links und rechts. Und ja, es ist sehr kurzweilig. Du kannst halt immer Kapitel für Kapitel lesen. Macht sehr viel Spaß und man lernt einige ja Dinge, die man vielleicht im Leben überhaupt nicht braucht. Aber das macht ja auch nichts. Er sagt ja auch so ein bisschen so, das Wissen halt oder Allgemeinwissen ist ja doch eine sehr willkürliche Sache. Ne? Wer sagt denn, dass es irgendwie falsch ist, alle Taylor Swift Songtitel zu wissen, ne? Und wer sagt, dass es falsch ist, irgendwie Mondgestein benennen zu können, ne? Ja, es sind halt so unterschiedlichste Sachen, aber es ist ein sehr, sehr schönes Sachbuch und wer sich so für Wissenschaft, Naturwissenschaft, auch Archäologie und auch so Geisteswissenschaften beziehungsweise nicht Geisteswissenschaften, sondern ich meinte jetzt Biologie und sowas, und Psychologie interessiert, der kann sich da das auch gerne anschauen. Also ist ein sehr, sehr schönes Buch. Und nun zu deiner Theorie, warum ist es denn sinnvoll, bei einem Mexican Standoff nach oben zu schießen?
Das klingt voll spannend. Also bei einem Mexican Standoff hast du ja, sind es ja drei Leute. Wenn die anderen beiden voll gut schießen können und du die erste Person bist, müsstest du ja entscheiden, auf wen du schießt. Aber weil sie voll gut treffen, wird die Person, die du auf die du geschossen hast und wahrscheinlich nicht tödlich getroffen hast, auf dich schießen, was dir sehr, sehr sicher das Leben kostet. Wenn du aber quasi dadurch nach oben schießt, überspringst du, dann wird die nächste Person, die ja dann wahrscheinlich auch weiß, dass die andere Person ziemlich gut schießen kann, auf die andere Person gehen, also auf die dritte Person, die zweite Person, die gut schießen kann. Darauf ist die vermutlich ausgenockt, dann bist du, also dann ist die weg, dann bist du wieder dran und kannst, wenn du Glück hast, auf die erste Person schießen, also die Person, die erste Person, die gut schießen kann, und hast die höchsten Chancen, das zu überleben.
Ja, du bist der Wahrheit ziemlich nah dran. Ha! Also so in etwa ist es. Er hat es natürlich noch ein bisschen feiner ausgeführt und hat es dann auch mit noch ein paar Sachen belegt. Wenn du halt zwei hast, die besser schießen können als du, dann erhöht das halt deine Wahrscheinlichkeit, dass du halt deinen Zug sozusagen außen vor lässt. Lass diese beiden sich erstmal erschießen und dann genau. Kann man immer noch gucken. Ne? Ja, das ist so die Sache. Apropos die Sache, was ist denn dein zweites Buch?
Das heißt Daisy Jones and the Six. Das ist von, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, von der gleichen Autorin, die auch die sieben Ehemänner von Evelyn Hugo geschrieben hat. Ich glaube, die heißt Taylor Atkins Reid oder so. Ich mag sie total gerne, weil sie hat so ein bisschen, der Stil ist voll toll und in dem Buch ist es tatsächlich nicht quasi aufgebaut wie ein normales Buch, sondern es ist eher so ein bisschen Interviewformat. Es geht um Daisy Jones and the Six. The Six war eine Band und Daisy Jones kam dann als Sängerin dazu. Ich glaube, es ist wieder so ein bisschen an der Realität, aber nicht ganz gehalten. Ich weiß tatsächlich bei den Büchern von Jenkins nie, wie sehr sie jetzt tatsächlich der Wahrheit entsprechen, also der Realität entspricht und wie viel sie sich da selber reingeschrieben hat und selber überlegt hat. Aber ich fand das ziemlich cool, weil es ist quasi, es gibt diese Band, die schon ewig zusammengespielt hat und dann kommt halt Daisy Jones dazu und wie die gesamte Dynamik sich ändert. Aber das alles quasi aus einem Blickwinkel von, ich glaube, es waren 15 Jahre später oder so. Und das ist super spannend und ich habe das Hörbuch gehört und da hat tatsächlich auch jeder dieser Personen eine eigene Stimme, was es super spannend macht, aber es ist auch, dass jede Person auch im Buch quasi ein eigenes Sprachmuster hat. Das heißt, selbst ohne die verschiedenen Stimmen kann man teilweise erkennen, wer jetzt tatsächlich gerade was erzählt. Und das finde ich super gemacht. Also handwerklich ist das ein extrem gutes Buch. Und ich fand das auch super spannend, weil du natürlich ganz viel zwischendurch immer an Konflikten hast und an Dingen, weil wenn du einfach sieben unterschiedliche Menschen, beziehungsweise teilweise waren es ja mehr Leute, weil es waren teilweise noch die Ehefrauen oder so mit dabei und dann später auch Kinder, die dann irgendwie erzählen, woran sie sich erinnern und teilweise widerspricht sich das und das ist eine super schöne Abbildung einfach von wie die Gemeinschaft von Menschen und die ja, das funktionieren kann und auch, was auch mit dazu kommt, wie Menschen am Ruhm und am Erfüllung all ihrer Träume quasi kaputt gehen können.
Also praktisch dein Plädoyer dafür, dass wir bitte beide hoffentlich nicht berühmt werden, sondern immer unter dem Radar fliegen, ja?
Tatsächlich, schon seit einer Weile bin ich so, dass ich sage, also ich bin Autorin und ich würde gerne auch mehr Bücher verkaufen, aber ich glaube, ich würde nie unfassbar ungern so ein richtig krass berühmt sein. Ich würde gerne genug Geld verdienen, um meine Rechnung und alles bezahlen zu können. Aber wenn man zum Beispiel jetzt anguckt, wie krass berühmt manche AutorInnen sind, sowas wie J.K. Rowling oder so, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, da wäre mir einfach der Druck auch viel zu groß.
Also praktisch lieber die Art von Berühmtheit, bei der man noch ungesehen zum Bäcker gehen kann.
So ungefähr, genau. Also es bezahlt so alle Rechnungen, man hat irgendwie eine gute Zeit, man wird vielleicht auch für Buchmessen oder sowas gebucht, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, man wird überall erkannt, wo man hinläuft.
Und das ohne zu spoilern, wie fandst du das Ende? Weil ich hatte ja bei meinem ersten Buch, was ich heute vorgestellt habe, auch wirklich so das Ende dann, wo ich gesagt habe, oh, okay, das muss ich jetzt erstmal auf mich wirken lassen, ein paar Minuten, bevor ich dann ja mit dem Leben weitermachen kann, nenne ich es mal.
Es war ein halboffenes Ende, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe mir gewünscht, dass da noch mehr kommt, weil da quasi so ein bisschen ein paar Jahre später quasi ist und es wird nochmal eine ganz neue Sache aufgemacht, die ich will jetzt nicht spoilern. Also deswegen ist das jetzt gerade sehr schwierig, darüber zu erzählen. Aber da wird dann nochmal ein Brief vorgelesen, der noch eine neue Handlungsmöglichkeit aufgibt, also einen neuen Plotstrang aufmacht, der dann aber nicht mehr verfolgt wird. Und da war ich so, dass ich dachte so, ich will jetzt wissen, ob das weiter verfolgt wird, wie das jetzt weitergeht. Aber ich fand das an sich ein guter Abschluss für das Buch, weil man, glaube ich, dieses Buch auch ins Unendliche hätte weiterführen können. Und so hat man halt irgendwann den Punkt, wo man sagt, hier ist das einfach jetzt wird eine runde Sache draus und da kann man das auch beenden.
Sehr schön, sehr schön.
Ja. Du hast noch ein Buch für uns, habe ich gehört.
Ja, und ich habe ja irgendwie ein Faible für bekloppte Bücher oder so. Und ich möchte als drittes Buch einen Reiseführer vorstellen.
Was?
Weil ich hatte dann, ich kann das begründen, Reiseführer sind keine Belletristik. So. Und ich hatte meinen Reiseführer gekauft, also der heißt Vis-a-Vis, das ist ja so eine Serie, und da geht's um London. Und hat dann halt gesehen, ja, okay, der gefällt mir bei den Reiseführern, die ich da gefunden habe, so am besten. Und dachte so, ja, okay, schaust du dann rein und lässt dich inspirieren und blauen Keks, ne? Und jetzt muss man sagen, ich glaube, die meisten Reiseführer sind halt mehr so Nachschlagewerke als halt Werke, die man am Stück lesen kann. Und hier ist es halt ja genauso, ne? Und ich bin aber eher so der Typ, ich lese halt Bücher von vorne nach hinten gerne durch, ne? Und es ist halt irgendwie super schwierig, das zu tun, wenn das Buch das irgendwie nicht hergibt und mehr so aus Einzelteilen besteht. Und ja, das Buch an sich, jetzt um mal kurz zum Buch zu kommen, ist eigentlich ganz schön. Man kriegt so einen Eindruck über, was macht London aus, welche Orte sollte man vielleicht besuchen und hinfahren und wo kann man gut essen gehen oder was weiß ich und schön spazieren gehen und was kann man halt mit seiner Zeit in London machen und so. Und das Problem ist halt, ja, ich hätte gerne mehr so ein belletristisches Werk, ne? Und dann habe ich mich gefragt, ja, sind vielleicht Romane die besseren Reiseführer, ne? Also klar, du kannst jetzt keinen historischen London-Roman lesen, wo im 18. Jahrhundert irgendwas ist, weil du da halt dann wahrscheinlich zwar einiges wiedererkennen könntest in London, aber sind das vielleicht so Sachen, ich habe das neulich auch mal in einem Artikel gelesen, dass halt zum Beispiel ganzen Serien, die jetzt so in Großbritannien spielen, also Bridgerton, von meiner Seite wäre es dann Doctor Who zum Beispiel, dass die ja auch dazu inspirieren, bestimmte Sachen in Großbritannien sehen zu wollen. Nicht irgendwie, weil das ist hier das große, tolle Denkmal, sondern, oh, guck mal, hier war Doctor Who. Ne? Und ich frage mich jetzt einfach, sind Romane und so, sind das so die besseren Inspirationsdinger ja als Reiseführer? Kleinem Reiseführer steht dann, wie kommst du mit dem Zug von A nach B, wie funktioniert das Zugsystem oder was weiß ich, ne? Aber halt so für die eigentlichen Ziele, die du halt sehen möchtest, mit denen du dann vielleicht auch Emotionen verknüpfen möchtest oder schon hast, durch halt Serien, Bücher etc., ob das dann nicht sozusagen der bessere Weg ist, sich für seine Reisen dann zum Beispiel ja inspirieren zu lassen. Und das waren halt so Gedanken, die ich hatte, als ich diesen Reiseführer, ja, in Anführungszeichen durchgearbeitet habe, weil so ein Durchlesen ist es dann eher nicht. Aber das waren halt auch Gedanken, die ich einmal ja darstellen wollte. Und deshalb habe ich es heute hier als ja drittes Buch mit reingenommen.
Ich glaube, also ich finde den Gedanken super spannend. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, mit welcher Intention man rangeht. Also ich glaube, wenn man so Bücher liest oder Serien guckt oder so, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei London bleiben, zu London, dann ist es eher, dass solche Bücher oder Serien einen Sehnsuchtsort auslöst, also eine Sehnsucht auslöst nach zum Beispiel London, oder dass man dann halt sagt so, oh, der und der Charakter war dort und dort, deswegen würde ich da gerne hin. Also würde ich zum Beispiel gerne mal in den Buckingham Palace oder keine Ahnung was, oder ich würde den gerne sehen. Aber wenn man wirklich halt sich ready macht für eine Reise und dann auch irgendwo hinreisen will und sagt, ich bin da jetzt 4 Tage und ich möchte sehr viel sehen, dann sind Reiseführer wieder sinnvoller, weil die zeigen dir so, okay, das sind so die Sightseeing-Spots, das ist so das, was man gesehen haben muss und davon kann man dann seine Reise planen. Aber wenn du halt wirklich eher sagst so, ich will, keine Ahnung, nächstes Jahr in Urlaub und ich habe noch keine Ahnung wohin, dann kann, glaube ich, einfach so generell Bücher, Filme, Serien ein besserer Punkt sein, um sich zu überlegen, wo will man hin, wie du meintest.
Wobei ich da auch so Reiseführer irgendwie schwierig finde, wenn im Reiseführer steht hier das und das Museum, ne? 3 Stunden. Und dann kommst du da raus, nachdem du 8 Stunden drin warst und sagst dir, wer zur Hölle schafft dieses Museum? Also ich glaube, meine Theorie ist dazu folgende. Es gibt halt die normalen Leute oder so, die einfach interessiert durch das Museum durchgehen. Die brauchen dann 8 Stunden. Und dann werden die Rollertouren angeboten, wo du einen Roller bekommst und einmal durch das Museum durchfahren kannst. Und ja, deshalb auf diese 3 Stunden kommst, weil ich verstehe es manchmal nicht. Du sitzt da dann irgendwie vor wundervollen Gemälden oder Skulpturen und da will man doch sich einfach mal hinsetzen und sich das anschauen, das auf sich wirken lassen, einfach mal sich das angucken und schauen, was es halt in einem auslöst, ne? Und ich weiß nicht, wo waren das? Ich glaube, so eine ähnliche Argumentation hatte auch die eine Charakterin bei Bones, die dann einfach mal meinte, sie möchte einfach mal den ganzen Tag halt ins Louvre und wollte da vor einem bestimmten Gemälde einfach den ganzen Tag,
ja,
ne, und sich dieses Gemälde angucken. Und ich kann das also nicht in der Länge, das schaffe ich dann auch nicht, aber ich kann das halt nachvollziehen und ja, schnell durch ein Museum durch oder so ist dann auch irgendwie. Ich glaube, dass sich auf Reisen das ja auch so generell dann so ein bisschen so ist. Natürlich kann ich mir, ich möchte jetzt, was weiß ich, bin 2 Tage irgendwo und kann jetzt sagen, ich stopfe mir jetzt meinen Plan voll, um möglichst viele Denkmäler und Dings zu sehen. Ne? Aber ob ich dann, habe ich vielleicht schöne Fotos, aber ob ich dann eine schöne Zeit hatte, das möchte ich ein bisschen bezweifeln, sondern ich glaube, man sollte sich auch so so ein bisschen Zeit nehmen und vielleicht pro Tag halt nur 1-2 Dinge sich angucken und da aber dann halt auch was für sich mitnehmen, ne? Und nicht für sein Instagram-Profil oder was weiß ich.
Ja, ich weiß noch, ich bin mal mit meiner Mom nach Paris gefahren und da stand, glaube ich, in unserem Reiseführer, mach einen halben Tag, planen Sie einen halben Tag für das Louvre ein. Und wir waren am Ende irgendwie den ganzen Tag dort und haben noch nicht mal alles gesehen, weil du dich einfach vor manche Sachen einfach hinsetzt, also vor manche Gemälde, dass du dich einfach hinsetzen musst und gucken willst, so wie ist die Pinselführung, wie fällt da das Licht ein und so weiter und so fort. Und es ist halt, klar, man kann da auch schnell durch und hat alles gesehen, aber man kann es auch auf sich wirken lassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, was man will und wie man es will.
Ja, damit sind wir, ich glaube, mit unserem Bücherteil für heute fertig.
Ja.
Und wir machen ja dann immer noch so eine kleine Lesung aus einem unserer Werke. Und da würde ich dich gerne fragen, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
Wie ich lange angekündigt habe, geht es jetzt mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Deswegen fange ich jetzt heute, lese ich heute das erste Mal aus einem meiner Weihnachtsromane vor. Das ist der erste Teil. Nächsten Monat dann aus dem zweiten und dann darauf folgenden Monat aus dem dritten Teil. Das heißt, ja, in meinem Weihnachtsroman geht es um Kat. Sie ist eine PR-Managerin und ihr wird ein auf relativ großer Auftrag angeboten, von dem sie aber vorher nichts weiß. Also sie hat keinen Plan, was es genau jetzt ist. Sie weiß nur, dass sie eine PR-Kampagne machen soll und nimmt diesen Auftrag an und wird dann in ein anderes Land eingeflogen und soll dort sich um das Image von dem Prinzen kümmern. Also wir sind hier sehr auf dem Christmas Prince oder Princess, eine Prinzessin zu Weihnachten, also diese ganzen Prinzessinnen-Filmen, wie sie so zuhauf auf Netflix existieren, würde ich sagen, passt sehr gut zu dem Vibe dieses Buches. Am Anfang ist halt der Prinz, er heißt Bellamy, sehr abweisend, sehr distanziert, hat eigentlich keine so richtige Lust, sich ihr zu öffnen, was ihre Arbeit aber extrem schwer macht. Nach und nach freundet sie sich zuerst mit der Prinzessin an, die komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten wird. Und bis sie dann auch ganz langsam sich mit dem Prinzen anfreundet. Und da würde ich einmal eine Seite vorlesen. Also es ist auch schon Seite 108, also es ist schon ein bisschen Plot davor passiert. Aber es ist spät am Abend und mein Weg führte zu Bellamys Zimmer. Er hatte ein Loft, in dem sich mehrere Arbeitszimmer, Ankleidezimmer, ein Wohnbereich und sein Schlafzimmer aneinander reihten. Ich war mir unsicher, ob er so spät noch mit mir reden wollte. Ich klopfte, doch die Tür war nicht geschlossen und schwang bei meiner Bewegung auf. Bellamy? Fragte ich in den dunklen Raum hinein. Keine Antwort. Nur an einer Stelle gab eine kleine Lampe noch etwas Licht. Der Prinz saß in sich zusammengesunken im Sessel, hatte sich vornüber gebeugt und seine Arme über seinem Kopf verschränkt. Sein Körper bebte unregelmäßig. Mit schnellen Schritten durchquerte ich den Raum und kam bei ihm an. Bellamy? Fragte ich noch einmal. Er blickte hoch und direkt in mein Gesicht. Seine Augen waren verquollen und rot. Tränen liefen ihm über sein Gesicht. Ich kniete mich vor ihn. Lass mich allein, forderte er, doch seine Stimme war dünn und hatte keine Kraft dahinter. Meine Eltern sagen, dass man niemals eine weinende Person allein lassen sollte, entgegnete ich und griff nach einer Taschentuchpackung, die achtlos neben mir auf dem Boden lag. Ich reichte sie ihm. Bellamy nickte ergeben. Diese Seite war so anders als der starke, unabhängige, distanzierte Prinz, den ich kennengelernt hatte. Er war ein gebrochener Mann. Was ist los? Fragte ich leise und war mir nicht sicher, was ich tun konnte und was zu weit ging. Ich wollte ihm die Tränen wegwischen, aber ließ es sein. Stattdessen legte ich ihm nur meine Hand auf den Arm, um ihn wissen zu lassen, dass er nicht alleine war. Ich bin schuld am Tod meiner Mutter.
Ja, das ist nicht gut, würde ich sagen.
Ja.
Ist das jetzt ein Werk, was bei dir jetzt demnächst rauskommt, dann pünktlich zu Weihnachten, oder ist das schon da?
Das ist schon draußen. Das ist der erste Weihnachtsroman, Falling for a Royal Christmas. Der ist seit, ich glaube, ich habe ihn 22 veröffentlicht.
Und gibt es dann dieses Jahr auch wieder einen Weihnachtsroman?
Ja, genau. Es ist 22 kam der erste, letztes Jahr kam dann der zweite und dieses Jahr dann Anfang Dezember wahrscheinlich kommt dann der dritte, der dann der Abschluss der Reihe sein wird.
Und die spielen dann, wenn du schon sagst, Reihe, alle im gleichen Universum.
Genau, es ist auch das gleiche Pärchen, es ist halt immer ein Jahr nacheinander. Also das heißt, man bekommt einen ganz guten Eindruck von der Beziehung, weil also im ersten Buch ist es quasi die Kennenlerngeschichte und dann geht's halt weiter. Ich glaube, es ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass die am Ende des Buches zusammen sind.
Das ist ja in Ordnung. Die Frage ist dann, was machen sie halt im zweiten Buch, ne?
Ja, das ist die sehr große Frage. Und was passiert im dritten Teil?
Genau, was passiert dann im dritten Teil? Aber das, wenn ich es jetzt richtig gehört habe, können wir das ja dann demnächst erfahren.
Genau. Welches Buch hast du uns dann mitgebracht? Woraus liest du denn vor heute?
Ich habe heute mal tief im Archiv gewühlt und ich habe früher ein bisschen mehr mit bewegten Bildern Filmen gemacht und habe ein ganz kurzes Drehbuch mal rausgekramt, was auf den schönen Namen Discourse hört. Und es geht halt um einen Diskurs. Das war damals, also aus dem Jahr 2008 müsste das sein. Und es war damals von dieser Idee inspiriert, wenn halt Philosophen irgendwie miteinander philosophierten im Altertum, dass sie dann halt, im Kreis liefen und sich halt unterhielten, ne? Und durch dieses Laufen halt da entsprechend das irgendwie zur Erhellung beitrug. Das kann auch jeder mal ausprobieren. Irgendwie auf Spaziergängen kommen einem doch immer relativ viele sinnvolle Ideen. Geht mir zumindest so. Da ist man dann immer sehr verärgert, dass man keinen Notizblock und einen Zettel dabei hat. Schwarzblinde. Ein schwarzer Bildschirm wird langsam von einem Zitat erhellt. Zur Erforschung der Wahrheit bedarf es notwendig der Methode. Nach 1 bis 2 Sekunden erscheint der Name des Autors. René Descartes. Nach einigen Sekunden verblasst das Zitat wieder. Im Tempel. Morgens. Die Kamera zeigt den See und schwenkt langsam nach rechts. Ein Schnitt unterbricht die Szene und der Schwenk setzt an einer anderen, weiter rechts gelegenen Stelle fort, bis der Tempel sichtbar wird. Ein Mann und eine Frau bewegen sich jeweils in entgegengesetzte Richtung entlang eines kreisförmigen Pfades. Mann, Leben. Frau, Tod. Mann, warum? Frau, weil er alternativlos ist. Es endet immer dort. Mann, immer? Frau, ja. Denn es herrscht absolute Gerechtigkeit. Mann, ist Gerechtigkeit nicht nur ein Konstrukt des verwirrten menschlichen Geistes? Frau, der Mensch ist geistlos. Mann, geistlos? Strebt er nicht nach der Erhebung seines Geistes? Frau, nur wenn das Schicksal es zulässt. Mann, Schicksal? Welch Wahn dich befällt? Frau, Wahn oder lediglich die Erkenntnis? Mann, es ist die Erkenntnis des Wahns, die uns antreibt. Frau, ein gewagtes Argument. Mann, gewagt, aber der Wahrheit förderlich. Frau, Wahrheit? Du führst ad absurdum. Mann, wir führen ad absurdum. Ein Schnitt zeigt beide Personen von der Seite. Beide? So sei es. Es folgt ein Schnitt zurück zur Natur und die Szene blendet aus. Ja, ganz kurzes Ding, hatte ich da irgendwann mal zusammengeschrieben.
Das klingt spannend und das ist halt irgendwie was ganz anderes als sonst so. Ich versuche gerade noch meine Gedanken dazu zu sammeln. Es ist, ja.
Ja, ich hatte immer so die Idee, es hätte auch ein es gibt hier in der Gegend so ein, es sieht aus wie so ein kleines römisches Tempeldingens, wo man das auch wirklich so gut hätte drehen können. Aber ja, wie das Leben halt so spielt, man fängt 100 Projekte an und beendet 4 davon, wenn man Glück hat, ne?
Ja.
Aber halt das Drehbuch hatte ich dann noch und bin da heute drüber gestolpert, als ich so guckte, was lese ich denn heute, und dachte so, oh ja, das ist mal was anderes, was Kurzes, was man dann auch in, ich sag mal, hier in dieser kleinen Mini-Lesung halt auch mal komplett lesen kann, ne? Und sozusagen als Ausgleich dafür, dass ich es nie verfilmt habe, haben wir es jetzt einmal verlesen.
Ja, aber sehr cool. Falls du es noch irgendwann verfilmst, sag Bescheid, dann würde das super gerne sehen. Ich weiß nicht, in meinem Kopf war das aber auch mit so Lego-Figürchen.
Du guckst so viel von dieser YouTube-Serie, wo irgendwie Sachen mit Lego und Playmobil erklärt werden, ne?
Ja, safe. Ach ja. Damit sind wir am Ende unserer Episode angekommen. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben, wenn ihr Feedback oder Inspiration habt oder einfach nur, keine Ahnung, Dinge loswerden wollt. Schreibt uns über info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Bis zum nächsten Monat. Bye, bye.
Tschüssi.
Ja. eine Produktion von Tone H. T1H.net